Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Michael Köhler. Willkommen zu 25 Minuten Theater- und Kinokritik, Gedenkkultur und einem Gespräch über deutsch-deutsche Geschichtslügen. Zuerst Theater. Zum Auftakt der Ruhr-Triennale in Bochum. Da gab es gestern Abend nach den letzten Tagen ein Spätabend, so hieß das, von Stefanie Karp in der Regie von Christoph Marthaler. Regisseur Christoph Marthaler ist während der Intendanz von Stefanie Karp assoziierter Künstler und die arbeiten schon lange zusammen, die beiden, seit den 1990er Jahren. Marthalers Theater, das ist oft langsam poetisch und musikalisch, buchstäblich. Die Darsteller sind meist zugleich auch Sänger. Im Mittelpunkt des Stückes und Abends steht die Kombination von rechtspopulistischen, teils rassistischen Texten mit Musik von verfemten Komponisten der Nazizeit. Der Komponist Uli Fussenegger, der gehört zur Marthaler Bühnentruppe und war lange Dramaturg des Klangforum Wien. Und er hat die Musik bearbeitet und für ein Kammermusikensemble spielbar gemacht. Hören Sie Karin Fischer über einen europäischen Spätabend.
Das Audimax der Universität Bochum sieht von außen und von ferne aus wie eine abgeranzte Blumenvase. Von innen aber ist das ein beeindruckendes, hohes, rundum lebensfreundlich in Orange bestuhltes Oval, das demokratische Begegnung und Mitsprache untergleichen verspricht. Der ideale Ort für diese Kreation zur Eröffnung der Ruhr-Triennale, die ein Parlament braucht. Denn im Jahr 2145 findet hier eine Gedenkfeier anlässlich des Endes des Holocaust vor 200 Jahren statt. Ein Kaiser von Hohenzollern Europa und ein paar Parlamentarier finden sich ein, übrig gebliebene Elite-Europäer, die die repräsentative Demokratie als Unterhaltungsabteilung der asiatischen Zone pflegen. Sie feiern die vollständige Trennung von der Unterschicht und moderne Formen von Internierung, Kontrolle und Entsorgung als zivilisatorischen Fortschritt und verkünden stolz:
Vor genau drei Wochen ist der Rassismus als bedeutende, derzeit nicht aktualisierte europäische Eigenschaft zum UNESCO-Weltkulturerbe erklärt worden.
Was dann anhebt, ist ein Marthaler Abend, wie wir ihn kennen, nur viel düsterer. Für dieses Gedenkkonzert hat Uli Fussenegger Musik von Komponisten wie Pavel Haas, Josef Koffler, Shimon Lax oder Viktor Ullmann bearbeitet, die in Theresienstadt interniert waren und im Konzentrationslager oder während der Vernichtungszüge nach Osten umgebracht wurden. Diese Musik bildet den unheimlichen Echoraum für Texte, die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft verschränken. Die Grazer FPÖ-Abgeordnete Susanne Winter sondert Biologistisches im Dialog mit einem farbigen Intellektuellen ab, der das Konstrukt Neger erklärt. Wir hören Zitate von Identitären, den ungarischen Staatspräsidenten Viktor Orban, aber auch Karl Lueger, den Bürgermeister von Wien aus dem Jahr 1897.
Der Herr Abgeordnete Popper hat behauptet, der Antisemitismus wird zugrunde gehen. Gewiss, meine Herren, wird er einmal zugrunde gehen, aber erst dann, wenn der letzte Jude zugrunde gegangen sein wird.
Szenisch ist das dezent gemacht, mit Chorstellen und leisen Positionswechseln, die Stimmung immer nachdenklich, mit Ausnahme vielleicht beim ultradoofen Heimatschlager oder beim AfD-Dada.
Tradition brauchen, mal der Schande im Herzen der Hauptstadt nicht brauchen, wegen Vogelschiss in 1000 Jahren Erfolgsgeschichte.
Unter allen Versuchen der verzerrten Fratze des Rechtsnationalismus, Antisemitismus und Rassismus der Gegenwart mit Kunst zu begegnen, ist das ganz sicher der bisher musikalischste. Marthalers Truppe singt wie immer betörend. Es gibt auch kleine choreografische Momente, die Humor stiften. Das Verstörende überwiegt aber. Wenn die Sängerinnen und Sänger in sandfarbener Einheitskluft zu Luigi Nonos »Erinnere dich, was sie dir in Auschwitz angetan haben«, einer unfassbar deutlichen Übersetzung von Schmerz in Laute und Töne, pantomimisch den Mund öffnen wie in Munks »Der Schrei«, wirkt das wie eine Mahnung und Anklage zugleich. So wie die Musik im Stück als Kunst den größten Zivilisationsbruch der neueren Geschichte repräsentiert, bleibt am Ende also nur die Hoffnung, dass die Kunst alles übersteht? nach dem Erlöschen und dem Ersterben noch des letzten Liedes, brillant vielstimmig und beklemmend schön vorgetragen die Arie »Wer bis an das Ende beharrt« aus Felix Mendelssohns »Elias«, verlässt man dieses Schreckensparlament der Zukunft erschöpft und verstört. Vielleicht auch, weil der Abend zu lang geraten ist. Wenn sich derzeit aber Theatermacher von Bochum bis Salzburg und von Hamburg bis Wien am Rechtsruck und der Humanitätsverweigerung vieler Gesellschaften in Europa abarbeiten, ist das das eigentlich verstörende Zeichen. Sagen wir niemals, wir hätten es nicht gewusst. Dort steht eine
arme Seele. Nach den letzten Tagen, ein Spätabend. Karin Fischer war das zur Eröffnung der Ruhr-Triennale in Bochum. Wir stehen vor Landtagswahlen in drei ostdeutschen Ländern. Seit der EU-Wahl, da sprechen ja manche von einer gespaltenen Nation mit zwei neuen Volksparteien, den Grünen und den Blauen. In den ostdeutschen Bundesländern, da wirbt die AfD mit Slogans wie »Wir sind das Volk« 1989 bis 2019 »Vollende die Wende«. Bürgerrechtler wie Marianne Bürtler, Rainer Eppelmann und andere ärgert das. Zu den Unterzeichnern einer gemeinsamen offenen Erklärung zählt mit ihnen zusammen auch Werner Schulz. Und der war von 1990 bis 2005 Abgeordneter, Mitglied des Deutschen Bundestages, danach Mitglied des Europäischen Parlaments. Ab Herbst 1989 war er im Neuen Forum als Bürgerrechtler aktiv. Werner Schulz, warum heißt die Aktion nicht mit uns?
Ja, weil die AfD sich wahrlich nicht auf die friedliche Revolution berufen kann und diese für ihre nationalistische Politik in Anspruch nehmen kann. Die friedliche Revolution hatte ganz andere Ziele als diese kruden Vorstellungen der AfD. Es ging da um ein offenes Land mit freien Bürgern. Ich kenne Spruchbänder, die hießen nicht rechts, nicht links, sondern geradeaus nach Europa. Es ging also um Weltoffenheit. Es ging um die Bürgerrechte und viele dieser Forderungen sind erfüllt worden. Da ist kein Restbestand mehr an Revolution. In unserem Land geht es wahrscheinlich an verschiedenen Stellen um Reform, aber nicht um Revolution.
Die AfD wirbt ja unter anderem mit dem Spruch, hol dir dein Land zurück, vollende die Wende. Sehen Sie da Geschichtslügen am Werk?
Welches Land will man sich denn zurückholen? Ich meine, die Wende, das war ein Begriff von Egon Grenz. Damit wollte er das Ruder nochmal rumreißen und die führende Rolle der SED behalten und verteidigen. Also will man die DDR zurück, will man als alleinige Partei herrschen? Das ist doch völlig absurd. Die Wende war nie der Begriff der friedlichen Revolution, sondern das war das, was Schabowski und Grenz wollten. Also hier zeigt sich auch, dass das Führungspersonal der AfD von dieser friedlichen Revolution keine Ahnung hat.
Deutschland braucht keine Revolution 2.0, sagen Sie. Wir werden nicht unterdrückt. Der Slogan damals wie heute, wir sind das Volk, legt ja nah oder unter die Zunge, die DDR sei mit der BRD gleichzusetzen, oder?
In keinem Falle. Die DDR war eine kommunistische Diktatur, eine Lebenslüge mit drei Buchstaben, also keine deutsche demokratische Republik, sondern ein demagogisches Diktaturregime. Die Bundesrepublik ist eine freiheitliche Demokratie, wir sind eine offene Gesellschaft. Was allerdings festzustellen ist, die Kampagne ist raffiniert, die die AfD da fährt. Sie polarisiert, sie spaltet, sie erregt praktisch Aufmerksamkeit, das, was man in Wahlkämpfen ja braucht. Und man muss feststellen, dass die Wahlplakate der anderen Parteien wie kalter Kaffee, und zwar wie Muckefucke wirken. Also wenn man beispielsweise die SPD im Moment erlebt, diese Aufstellung von einzelnen Paaren, hat man den Eindruck, die veranstalten einen Wettbewerb im Paarlaufen, also die nächste Let's-Dance-Veranstaltung in Deutschland.
Sie haben ein wichtiges Stichwort gesagt, das sei raffiniert. Das zeigt nämlich zum wiederholten Male, wie trickreich da auch mit Sprache umgegangen wird. Tabubrüche, Skandalisierung, Umdeutung, zaghafte Distanzierung. Wir erinnern uns an rassistische Aussprüche über Jérôme Boateng, Noah Becker oder auch das Denkmal der Schande. Das scheint ein Stilmittel zu sein, ne?
Naja, und man muss natürlich auch sehen, die AfD erntet, was die PDS gesät hat. Denn die hat in den 90er Jahren ja die Skepsis, die Vorbehalte, die Ablehnung gegen die Bundesrepublik kultiviert. Also Stichworte wie Kolonialisierung, am Anfang wie Kohl geschrieben, also wie Helmut Kohl, als sei man erobert worden. sei man übernommen worden. Oder der Begriff Siegerjustiz, womit die Rechtsprechung der Alliierten nach dem Zweiten Weltkrieg diffamiert worden ist, der kam bei der PDS wieder hoch. Oder diese Behauptung von Bürger zweiter Klasse. Es gibt keine Bürger zweiter Klasse in unserer Bundesrepublik. Die gab es in der DDR. Das waren die, die keinen Reisepass hatten, die kein Westgeld hatten, die kein Spiegelabonnement hatten, wie Gregor Gysi. Also hier sieht man ja auch, dass das Protestpotenzial, die vorher PDS gewählt haben, heute von der Linkspartei enttäuscht sind, da wo sie regiert. Und dieser Frust, man holt den Frust als Wählerstimmen ab, der wird von der AfD in einer gewissen Weise angesprochen.
Das Unrecht hat auch Sie biografisch politisiert. Sie sind seit 1989 dann im Neuen Forum aktiv gewesen. Empfinden Sie das ein bisschen auch als Verrat an Ihren Absichten und Zielen von 1989? Nämlich, Sie haben es eben zu Beginn schon gesagt, für ein offenes Land mit freien Menschen, diskriminierungsfrei, ohne Mauern einzutreten?
Also die AfD kapert praktisch das Erbe und die Symbole der friedlichen Revolution. Und man muss sich natürlich fragen, warum ist das möglich? Und dann stellt man natürlich auch die Defizite fest. Diese friedliche Revolution ist leider noch nicht ins gesamtdeutsche Geschichtsbewusstsein oder, wie sagt man, modern ins Narrativ eingedrungen. Da ist einiges liegen geblieben. Und nur deswegen kann die AfD plötzlich daran anknüpfen. Das heißt, es ist an uns eine Herausforderung, diese friedliche Revolution viel stärker noch mal zu überlegen, zu überdenken und in unsere gemeinsame Erzählung aufzunehmen und möglicherweise auch den ein oder anderen Anspruch, wir sind das Volk. Wir haben immer noch den Artikel 146, dass sich das deutsche Volk in freier Selbstbestimmung eine Verfassung gibt. Das heißt, dieser Anspruch auf direkte Demokratie, der ist wahrlich noch nicht erfüllt worden.
Sagt Bürgerrechtler Werner Schulz, Erstunterzeichner der gemeinsamen Erklärung Nicht mit uns gegen den Missbrauch der friedlichen Revolution. Zur Filmkunst nun. Kinder als kriminelle Könige der Straße. So könnte man den Kinothriller nach einem Roman von Roberto Saviano nennen, der nun ins Kino kommt. Saviano recherchierte jahrelang die Strukturen organisierten Verbrechens in seiner Heimat Neapel. Seitdem lebt er mit Personenschutz. Der Film Paranza zeigt, wie aus 15-jährigen Teenagern Clan-Kinder werden, die auch nur Schutzgelderpressung und Drogenhandel im Kopf haben. Frage an Rüdiger Suslands: Das ist kein Dokumentarfilm, auch keine moderne Adaption von einem Drama des Sturm und Drang vielleicht, sondern die Geschichte vom Großwerden im doppelten Sinne im Neapel der Mafia?
Ja, unbedingt. Es ist eine Mafia-Geschichte. Und einer der Drehbuchautoren ist ja Roberto Saviano, den man kennt von Gomorra zum Beispiel und von seinen anderen Büchern über die Mafia. Weiß man ja auch, dass er bedroht ist. Und das ist die eine Seite. Die zweite Seite dieser Geschichte ist natürlich Neapel, eine Stadt, die wir gerade in den letzten Jahren wieder neu kennengelernt haben, durch Elena Ferrantes Romane, wo ja auch die Mafia eine Rolle spielt und die Gangs und diese fließenden Grenzen zwischen dem ganz normalen Leben der anständigen Unterschicht, die nicht in der Mafia ist, und den Straßengangs und dem organisierten Verbrechen. Und das ist mir wichtig, dieser Verweis auf Ferrante, weil eigentlich mit Elena Ferrante hat das mehr zu tun als mit Don Corleone vom Paten von Coppola, denn nicht nur, dass hier Neapel ganz gut erzählt wird in dem Film, sondern es ist auch klar, dass die Mafia soziale Ursprünge hat und Ursachen hat. Am Anfang steht nämlich erstmal Ungerechtigkeit und die Hauptfigur, Nicola heißt sie, der dann diese Paranza gründet, diese kleine Bande, der erfährt am Anfang erstmal die Machtlosigkeit, die Ohnmacht und die Ungerechtigkeit und damit will er sich nicht abfinden, da will er gegen kämpfen und dann muss er gewissermaßen die Gerechtigkeit selber in die Hand nehmen und so geht's los. Wie bei Michael Kohlhaas, eigentlich aus einer Ungerechtigkeit wird man dann selber zum Ungerechten.
Nicola ist Mafiosi und Gangchef, kein Gentleman, Brecher, vielleicht ein Stück weit auch ein Kind mit guter Seele. Was tun diese Jungs? Wir reden von einer Gang von 15-Jährigen. Wovon träumen die?
Naja, die träumen davon, der Mama Geld nach Haus zu bringen und Gold und billigen Tant. Und die träumen davon, die Mädchen zu beeindrucken und natürlich in erster Linie ihresgleichen, also andere 15-jährige Jungs. Und dann träumen sie davon, so zu werden wie die coolen 18-Jährigen. Und die träumen davon, so zu werden wie die coolen 25-Jährigen. So geht's weiter. Also es ist alles ein Netz. Und Paranza, das heißt ja, glaube ich, auch so ein Schwarm kleiner Fische, wenn man es übersetzt, dieses Slangwort. Es ist auch, wenn man so will, eine Schwarmintelligenz. Man wird, was man ist, durch die soziale Umgebung. Und Clara Dummerweise, was machen die? Das, was die Mafia so macht. Sie dealen, sie treiben Schutzgelder ein, kassieren, indem sie irgendwelche Dinge nicht tun. Sie brechen ein und sie bringen dann auch Leute um. Es eskaliert, weil diese junge Gang, diese junge neue Gang, die steigt auf im Viertel von Neapel. Und je höher sie steigt, umso tiefer kann sie fallen und es mehrt sich dann auch der Widerstand. Also ganz klassisch, archaisch.
Erbrecht, Fäuste und Waffen bestimmen offenbar den Film. Und auch wer das Sagen hat, ist das ein brutaler Film?
Es ist teilweise ein brutaler Film. Es ist aber ein Film, der auch notwendig brutal ist. Der ist nicht brutal, um aus der Gewalt dann nur so oberflächliche Unterhaltung zu gewinnen, sondern ist brutal, weil er zeigen möchte, dass das Leben brutal ist. Und weil er natürlich auch, wie die Mafia ja überhaupt, die Brutalität von gesellschaftlichen Verhältnissen spiegelt, die, wenn man so will, anständig sind an der Oberfläche. Es spiegelt auch die Gewalt von Kapitalismus. Und man muss schon sagen, dass es natürlich, wir erleben hier Menschen, die eigentlich keine Chance haben. Und die haben nur die Chance, im Dreck zu leben. Und Neapel ist in dem nicht besonders reichen Land Italien eine besonders arme Stadt. Das spielt hier schon eine wichtige Rolle.
Keine Chance haben, sagen Sie, es würde mich interessieren. Bürgerliche Erwerbsarbeit ist ja offenbar keine Alternative für die Jungs. Also soziale Mobilität oder Ausstieg, keine Utopie, also Ausweg unmöglich?
Ja, das will ich gar nicht sagen. Ich glaube, dass der Eindruck, den dieser Film, ich kenne diese Lebensverhältnisse natürlich nicht, ich muss das glauben, was mir der Film erzählt. Der Eindruck, den dieser Film schafft, ist der, dass es natürlich ein paar verschiedene Wege gibt. Man muss sich irgendeiner stärkeren Gruppe anschließen. Allein hat man keine Chance. Es ist also hier nicht ein individualisierter Kapitalismus und ein Gruppenkapitalismus. Und man könnte sich der Kirche anschließen, man könnte sich bestimmten politischen Parteien anschließen. Aber es ist schon klar, Mafia ist überall in diesem Milieu. Und das ist etwas, was wir ja nicht nur aus diesem Film erst lernen, sondern eigentlich aus allen Erzählungen aus Italien, aus auch den USA, dass die Mafia viel verbreiteter ist in ihren unterschiedlichen Gesichtern und Gestalten, als wir das gerne vermuten. Und was dieser Film zeigt, ist die rohe Seite davon. Und auch die unschuldige Seite in dem Sinn, dass wir es immer noch, nicht vergessen, mit 15-Jährigen und auch teilweise jüngeren Kindern zu tun haben, die auch erstmal ein bisschen spielen, die, wenn man so will, Räuber und Gendarmen spielen, vor allem Räuber und die andere, die sozusagen besser sein wollen als die anderen Indianer.
Rüdiger Suchsland über Paranza Clan der Kinder. Die Paulskirche in Frankfurt am Main, sie muss saniert werden. Die Elektrik ist veraltet, eine Klimaanlage fehlt. Bundespräsident Steinmeier und Frankfurts Oberbürgermeister Feldmann haben eine Idee, nämlich die Paulskirche zu einem Demokratielernort für Schüler zu erweitern. Ein angrenzendes Gebäude der Stadt könnte dann hinzukommen. Neben dem Hambacher Schloss gilt die Paulskirche als Denkmal und Erinnerungsort der demokratischen Bewegung in Deutschland. Nun beginnt mit Veranstaltungen und einer Ausstellung im Deutschen Architekturmuseum Anfang September ein umfangreicher Diskussionsprozess über das Demokratiezentrum Paulskirche. Und darüber berichtet Ludger Fittgau.
Wenige Stunden, nachdem sie mit ihrem Roman Schutzzone für die Longlist des Deutschen Buchpreises 2019 nominiert wurde, liest Nora Bossong in Frankfurt am Main ihre Kurzgeschichte »Kohle und Leinwand«. In dieser aktuellen Auftragsarbeit zur Paulskirche geht es um die Geschichte einer jungen Frau, die für das Gemälde Germania mit schwerem Gewand und noch schwererem Schwert Modell stehen muss, weil sie das Geld braucht. Die Nationalallegorie Germania, geschaffen von Philipp Veit für das Parlament von 1848, hing über den Köpfen der rein männlichen Abgeordneten, die zum Rednerpult traten. Frauen waren in der Paulskirche nur auf den Balustraden als Zuschauerinnen geduldet. Nora Bossong legt im fiktiven Dialog des Modells mit dem Maler den Finger in diese erinnerungspolitische Wunde.
Seltsam. Die Leute, von denen er redet, sind nur Männer. Das Volk, das wählen darf, nur Männer. Naja, beruhigt mich der Maler. Irgendwann können bestimmt auch Frauen wählen. Irgendwann, sage ich, ist lange hin.
Damit ist der inhaltliche Rahmen gesetzt für die Debatte über die anstehende Sanierung der Paulskirche. Die erinnerungspolitischen Widersprüche und zeithistorischen Momentaufnahmen in der Geschichte des Demokratieortes Paulskirche dürfen nicht verkleistert oder verschwiegen werden. Weder die Zurücksetzung der Frauen noch 1848, noch die Zerstörung der Paulskirche im Bombardement des Zweiten Weltkrieges sowie ihrem behutsamen Wiederaufbau, auch als antifaschistisches Monument. Friedbert Greif vom Planungsbüro Albert Speer und Partner wird in den kommenden Monaten den Diskussionsprozess für ein neues Haus der Demokratie rund um die Paulskirche in Frankfurt am Main organisieren. Für ihn geht es erst einmal darum, in Veranstaltungen und Internetforen den Denkmalbegriff zu klären, mit dem man an die Sanierung der Paulskirche herangeht.
Und die Frage, die sich uns stellt, was ist das Denkmal? Ist es die 1833 fertiggestellte evangelisch-lutherische Kirche mit Freitreppe im Eingang, einer Empore und einem Steildach?
Es gibt konservative und auch AfD-nahe Bürgergruppen in Frankfurt am Main, die sich eine Rekonstruktion der Paulskirche in Anlehnung an dieses Kirchengebäude aus dem Vormärz vorstellen. Doch Friedbert Greif erinnert daran, dass der Wiederaufbau der ausgebrannten Paulskirche nach dem Zweiten Weltkrieg geschichtspolitisch sehr reflektiert war.
Der für den Wiederaufbau hauptverantwortliche Architekt Rudolf Schwarz bezeichnete die Ruine als ein riesiges Rund aus nackten, ausgeglühten Steinen von einer beinahe römischen Gewaltsamkeit.
Dass diese Ruine ein von außen unsichtbares Flachdach bekam, sei eine ganz bewusste Entscheidung gewesen, so Greif. Die Kriegswunden sollten auch beim ersten Blick auf die neue Paulskirche als Mahnmal sichtbar bleiben. Auch wenn das Gebäude, wie es 1948 noch diskutiert wurde, ein Sitzungssaal des Bundestages der Westdeutschen Bundesrepublik geworden wäre.
Ist es also das Denkmal, das nach der Zerstörung zum 100-jährigen Jubiläum innerhalb von nur 16 Monaten Bauzeit am 18. Mai 1948 geplant, noch unter den Vorzeichen eines möglichen Plenarsaals für eine mögliche Bundeshauptstadt Frankfurt eingeweiht wurde. Hier versuchen die damaligen Architekten am Außenbau, so drückt es Dieter Badetzko trefflich aus, möglichst viel vom mahnenden Eindruck des ausgeglühten Runds zu bewahren.
Der Frankfurter Oberbürgermeister Peter Feldmann, SPD, sowie einzelne Abgeordnete des aktuellen Stadtparlamentes der Main-Metropole ließen gestern eine gewisse Präferenz für die US-amerikanische Independence Hall in Philadelphia als Vorbild für ein neues Haus der Demokratie rund um die Paulskirche erkennen. Dort würden museale Elemente wie die Liberty Bell geschickt mit historischen Präsentationen etwa zum Unabhängigkeitskrieg sowie Bildungsangeboten besonders für Schulklassen und Jugendliche verknüpft. Die Paulskirche zum Eventzentrum und Ort für Hochzeiten zu machen, wie es mit dem Hambacher Schloss geschehen sei, lehnt der Frankfurter Oberbürgermeister jedoch ab.
Ludger Fittger war das zur Diskussion um die Paulskirche. Und in den Kulturmeldungen mit Susanne Lurwig geht es nun um den Autor und Filmemacher Alexander Kluge.
Genau, der 87-jährige Generalist, Jurist, Autor und Filmemacher, der Gründer des neuen deutschen Films, der erhält heute einen weiteren Preis. Und zwar den Klopstock-Preis für Literatur des Landes Sachsen-Anhalt. Er wird am Abend verliehen. Eine typische Laudatio wird es aber nicht geben. Stattdessen wird Kluge zusammen mit Josef Vogel, dem Germanisten, Philosophen und Historiker, über Mitteldeutschland debattieren. Eine Region, wie Kluge sagt, die schon immer ein Laboratorium des Neuen war, wo die Aufklärung ihre Heimat hat. Für Alexander Kluge, der aus Halberstadt kommt, dort Ehrenbürger ist, ist der Sachsen-Anhaltinische Literaturpreis eine hohe Ehre, wie er dem Deutschlandfunk sagte.
Und ehrlich gesagt, ich hätte den Preis vielleicht in einem anderen Land nicht angenommen, aber hier in meinem Heimatland, ja, finde ich das so schön wie die Ehrenbürgerschaft von Halberstadt. Ja? Also das ehrt mich. Und mein Vater wäre stolz und meine Schwester wäre stolz, ja, wenn sie das wüsste. Und jetzt kommt noch hinzu, dass dieser Klopstock, das ist ein Vorläufer von Hölderlin. Ja? Und wenn Sie so diese Sprache von dem nehmen, ja, diese Rebellion der Worte, ja, dann ist der ganz modern.
Alexander Kluge war das. Und deutlich weniger modern dürfte wohl Brasiliens Präsident Bolsonaro sein. Wie wenig er von freier Lebensweise und Meinungsfreiheit hält, das hat er gerade mal wieder unter Beweis gestellt. Und zwar, indem er Ausschreibungen für TV-Serien mit LGBT-Themen für das öffentliche Fernsehen gestoppt hat. Der Präsident hatte explizit drei geförderte Filme kritisiert, die über das Leben von trans- und homosexuellen Personen erzählen. Zudem drohte er, die für das Auswahlverfahren zuständigen Mitarbeiter der staatlichen Filmagentur zu köpfen, also zu entlassen. In einigen Teilen Europas kann man erfreulicherweise noch eine Meinung kundtun, ohne geköpft zu werden. Die Autorin und Zeichnerin Anastasia Benguechas hat nun eine feministische Protestaktion im Prado-Museum in Madrid initiiert. Und die hat ihr vor allem viel Aufmerksamkeit in den sozialen Medien beschert. Mehr als 14.000 Menschen haben bislang positiv auf ihre Bilder reagiert, auf denen sie mit Plakaten vor zwei Werken alter Meister steht, auf denen zu lesen ist »Ni putas, ni santas, solo mujeres«, was so viel heißt wie »keine Huren, keine Heiligen, einfach Frauen«. Auf dem Hurenplakat ist Guido Renis Kleopatra zu sehen. Das andere Werk zeigt Marianne von Österreich, gemalt von Juan Carreño de Miranda.
Für Ihr Interesse an dieser Ausgabe von Kultur heute dankt Michael Köhler. Gleich wie gewohnt die Nachrichten ausführlich, dann die Informationen. Am Abend ein Thema dort, der Urteil im Prozess um den Messermord in Chemnitz. Ihnen einen guten Abend.